NDR Info. Themen des Tages.
Chancellor, I deeply appreciate your partnership. I want to thank you, thank you, thank you. I want to thank you for your friendship. I don't see how we maintain stability in Europe and around the world without a tight German-US relationship.
US-Präsident Joe Biden dankte Bundeskanzler Olaf Scholz heute mehrfach bei seiner Rede in Berlin für die Partnerschaft, für die Freundschaft. Er fragte, wie kann es in Europa, wie kann es in der Welt Stabilität geben ohne eine enge deutsch-amerikanische Verbindung? Der erste und auch letzte Besuch von Biden als Präsident ist unser Top-Thema heute Abend, verbunden auch mit der Frage, ob das mehr war als ein Abschied. Also was politisch davon bleiben wird, wenn ein anderer im Weißen Haus übernimmt. Und 9 Gehminuten vom Kanzleramt entfernt, da war der Ton weniger freundlich. Im Bundestag wollte die Ampelregierung das Sicherheitspaket auf den Weg bringen. Die Debatte war intensiv, aber die Ampel konnte zumindest ihre Mehrheit sichern. Gestoppt wurde das Paket dann im Bundesrat. Auch das eins unserer Themen des Tages. Und natürlich werten wir auch die Entwicklung in Israel und im Gazastreifen aus, nachdem die israelische Armee den Hamas-Anführer Sinwar getötet hat. Ich bin Nina Zimmermann, heute ist der 18. Oktober. Die Sonderstufe des Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik. Sperriger Name, aber Deutschlands höchste Auszeichnung. Von den 14 US-Präsidenten, die seit Bestehen der Bundesrepublik regiert haben, haben die nur George Bush Senior erhalten und heute Joe Biden. Er war zu Gast beim Bundespräsidenten, später beim Kanzler und dann kam es noch zu einem Treffen mit Frankreichs und Großbritanniens Staatschefs, mit Macron und Dahmer. Torben Ostermann fasst uns diesen Tag in Berlin zusammen.
Man sieht Olaf Scholz förmlich an, wie gerne er den Worten von US-Präsident Joe Biden lauscht. Dank, Lob, Freundschaft und ein Kanzler, der weise Entscheidungen getroffen habe. Für den viel kritisierten Scholz eine wohltuende Abwechslung. Dabei sind die Themen, die das Treffen dominieren, alles andere als wohltuend. Krieg und Frieden stehen im Mittelpunkt, der Nahe Osten und die Ukraine.
Deiner Führung ist es zu verdanken, dass Putins Plan gescheitert ist, dass die Ukraine nicht innerhalb weniger Tage überrannt wurde.
Der Tag des US-Präsidenten in Berlin ist eine Mischung aus großer Symbolik und knallharter Politik. Am Vormittag rollte der gepanzerte amerikanische Konvoi in Richtung Schloss Bellevue, wo Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schon auf ihn wartet. Die amerikanische Hymne, dann die deutsche. Militärische Ehren und der Eintrag ins Goldene Buch. Nur wenige Augenblicke später gibt's für Joe Biden einen Orden, den höchsten, den Deutschland verleihen kann. Steinmeier würdigt die jahrzehntelange enge Verbindung Bidens zu Deutschland und zitiert einen alten Vermerk aus einer Akte. Anlass dafür? Der Besuch des damaligen Senators Joe Biden in der damaligen Hauptstadt Bonn.
This senator might look to a, I quote again, significant political future. Significant, but a remarkable understatement.
Dem Senator stehe eine bedeutsame politische Zukunft bevor, schrieb der Beamte damals. Bedeutsam, betont Steinmeier und blickt in Richtung des heutigen US-Präsidenten. Was für eine Untertreibung, ergänzt er. Es folgt ein kurzer Empfang im Amtssitz des Bundespräsidenten und schon rollt das Biest, wie das bevorzugte Transportmittel von US-Präsidenten genannt wird, ins Regierungsviertel. Helikopter schweben über dem Kanzleramt, Scharfschützen liegen auf den Dächern. Am Kanzleramt angekommen, begrüßt der Hausherr den 81-jährigen Biden.
As a friend of Europe, as a friend of Germany and above all as my friend.
Biden, der Freund Europas, Deutschlands und eben auch sein ganz persönlicher. Scholz und Biden mögen sich. Es ist wahrscheinlich auch mit dieser persönlichen Beziehung zu erklären, dass der US-Präsident nur wenige Tage nach dem abgesagten Besuch ins Flugzeug steigt und über den Atlantik fliegt. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Keir Starmer sind gekommen. Weniger wegen der Symbolik, sondern wegen knallharter Politik. Denn der harte Winter, der Ukraine laut Joe Biden bevorsteht, verlangt Handeln der Bündnispartner.
Dieser Besuch von Joe Biden heute, ist es mehr als ein Abschiedsbesuch? Was kann davon auch politisch bleiben, wenn Kamala Harris oder Donald Trump übernehmen? Darüber habe ich mit Anna Engelke gesprochen, Korrespondentin im Hauptstadtstudio, und sie hat den Besuch von Joe Biden heute begleitet. Was war denn das für ein Besuch heute? Mehr als Abschied?
Also es war ein Zeichen von Joe Biden, dass ihm die Beziehungen zu Deutschland wirklich wichtig sind. Also wenn man sich überlegt, in der vergangenen Woche sollte ja der Staatsbesuch stattfinden und den haben sie dann abgesagt wegen des Hurricane. Und einen solchen Besuch dann innerhalb einer Woche nachzuholen, das ist ungewöhnlich. Und das zeigt, das wollte der US-Präsident, er wollte das vor der Wahl am 5. November, weil wir wissen, spätestens nach der Wahl ist er eine lame duck, also eine lahme Ente. Und mit Joe Biden geht ja letztendlich auch jemand, der einer der letzten Transatlantiker wahrscheinlich im Oval Office ist, im Weißen Haus. Er ist ja im Zweiten Weltkrieg geboren, ist früh vor 44 Jahren das erste Mal nach Deutschland gekommen und hat einfach immer sehr, sehr enge Beziehungen zu Deutschland gehabt und auch immer zu den jeweiligen Bundeskanzlern oder Bundeskanzlerinnen.
Ja, das geht ja alles jetzt auch sehr schnell. Keine 3 Wochen mehr, dann wird in den USA gewählt. Vielleicht setzt sich Kamala Harris als Nachfolgerin von Biden durch, vielleicht aber auch Trump. Inwiefern ging es heute denn auch darum, mehr Fakten zu schaffen, die Trump mit dem Blick auf die Ukraine zum Beispiel nicht sofort umkehren kann?
Das halte ich für schwierig, solche Fakten zu schaffen. Joe Biden hat schon einmal seine Kasse aufgemacht, als der ukrainische Präsident Zelensky vor 3 Wochen ihn im Weißen Haus besucht hat. Da hat er nochmal mehrere Milliarden Dollar zusammengekratzt, um die Ukraine militärisch zu unterstützen. Aber darüber hinaus kann er nicht wirklich Fakten schaffen, sondern dann eher appellieren. Und es hängt letztendlich mit der Ukraine an der Entscheidung auch in den USA, wer in das Weiße Haus einzieht.
Es sind ja gerade wirklich verdichtete Tage. Gestern hatten sich die EU-Staats- und Regierungschefs ja noch beim Gipfel in Brüssel getroffen. Der ukrainische Präsident Zelensky hat seinen Siegesplan, seine Wünsche an den Westen da formuliert. Da reiste er auch mit vor allem wohlgemeinten Worten und Geldzusagen ab. Was hat denn das Treffen heute zwischen Biden, Scholz, Macron und Starmer gebracht? Immerhin sind das 4 von den G7.
Ja, es sind 4 von den G7, von den 7 wichtigsten Industriestaaten und es sind auch die 4 stärksten NATO-Partner, die sich jetzt dort im Kanzleramt getroffen haben. Sie haben ja den Siegesplan von Zelensky erwähnt. Ich denke nicht, dass der ukrainische Präsident da entgegenkommen erwarten kann bei 2 Punkten, die vor allen Dingen die USA und Deutschland sehr kritisch sehen. Das ist einmal eine schnellere Aufnahme der Ukraine in die NATO und zum anderen der Wunsch von Zelensky, dass er Raketen und Marschflugkörper mit einer langen Reichweite aus dem Westen, dass er die einsetzen darf gegen militärische Ziele in Russland. Und von daher, glaube ich, wird er in dem Sinne nichts Konkretes mit nach Hause nehmen können. Also Zelensky ist ja nicht da, aber im übertragenen Sinne. Was es wohl geben wird, ist eine Ankündigung der USA, dass es ein weiteres Rammstein-Treffen geben soll. Das ist ja die Gruppe von mehr als 50 Ländern, die die Ukraine militärisch unterstützen. Und dieses Treffen war für vergangene Woche geplant und soll wohl jetzt Ende November stattfinden.
Soweit die Beobachtung von unserer Berlin-Korrespondentin Anna Engelke zu Joe Bidens erstem und auch letzten Besuch als US-Präsidenten in Berlin. Unser Top-Thema heute Abend. Yahweh Sinwar galt in Israel als Erzfeind, als der Strippenzieher des erbarmungslosen Hamas-Überfalls am 7. Oktober. Gestern Abend hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu den Tod von Sinwar verkündet.
The mastermind of this day of sheer evil is no more. Yahweh Sinwar is dead.
Das Mastermind von diesem Tag des puren Bösen ist nicht mehr. Der Hamas-Führer wurde von der israelischen Armee in Rafah getötet. Was das für den Krieg im Nahen Osten bedeutet, möchte ich gleich auch in einem Interview ausführlich besprechen. Aber vorher schalten wir unseren Korrespondenten aus Tel Aviv dazu, Julio Segador. Die Armee hat ja nach Sinwar ganz lange gesucht. War das denn eine gezielte Operation oder auch mehr ein Zufallstreffer, ihn da wirklich zu finden? Was weiß man, wie die Soldaten da vorgegangen sind?
Also man mag es kaum glauben, es war wirklich ein Zufallstreffer. Das hat gestern auch der Militärsprecher Hagari so bestätigt. Normalerweise bei solchen Aktionen hat man Geheimdienstinformationen. Die gab es gestern nicht. Da gab es eine Patrouille, die mit dem Panzer unterwegs war. Und auf einmal haben sich da 3 flüchtende Hamas-Kämpfer gezeigt. Der Panzer hat geschossen. Dann haben sich die geteilt. 2 gingen auf die eine Seite und einer flüchtete allein in ein Haus. Und der war auch offenkundig verletzt und ein bisschen später ist eine Drohne in dieses Haus reingeflogen und hat diesen einen Kämpfer eben gefilmt und darauf hat der Panzer wieder losgefeuert und hat dann auch diesen Kämpfer getötet. Und erst am Tag darauf sind die israelischen Soldaten rein, haben überprüft, wen haben wir da eigentlich erwischt und dachten, und ein Soldat muss gesagt haben, der hat aber eine ganz schöne Ähnlichkeit mit Yahya Sinwar. Und es war Sinwar. Also es war wirklich ein Zufallstreffer.
In Teilen kenne ich das, was du gerade schilderst, von den Videos, die man auch veröffentlicht hat von der Armee, die Drohnenaufnahmen, die eben den vermeintlichen Sinwar dann noch lebend zeigen, wie er sich versteckt. Es gibt auch die Aufnahmen eines Toten, der Hamas-Führer sein soll. Warum wurden die Bilder der Öffentlichkeit so detailliert gezeigt?
Ich glaube, man hat das sehr, sehr bewusst gemacht, um zum einen natürlich den eigenen Leuten hier in Israel zu sagen, unser Staatsfeind Nummer eins, unser größter Feind ist tot. Aber die eigentliche Wirkung, die sollte schon in Richtung Hamas, in Richtung Gazastreifen, auch für die Zivilbevölkerung gehen, dass man denen zeigt, wir haben jetzt diesen Yahya Sinwar und wir werden jeden anderen bekommen. Das waren ja auch die Worte, die dann gestern Benjamin Netanyahu in seinem Statement gesagt hat. Wir werden alle bekommen. Er hat alle nochmal aufgezählt, die schon getötet worden sind. Haniyeh, Nasrallah, wie sie alle heißen. Und eine ganz klare Botschaft eben auch an die Palästinenser.
Was bedeutet denn jetzt sein Tod für die Führungsstruktur der Hamas im Gazastreifen?
Naja, die hat ihren klügsten Kopf verloren, ihren Strategen, und es wird nicht einfach werden, diesen zu ersetzen, weil natürlich ja nicht nur Sinwar jetzt nicht mehr ist, sondern auch alle nachfolgenden, Mohammed Daif, das war ja die Nummer zwei. Und da ist sozusagen die ganze nachfolgende Führungsriege ja in den letzten Wochen und Monaten auch eliminiert worden. Also es wird nicht schwierig, Sinwar zu ersetzen. Dazu kommt erschwerend für die Hamas, dass die Hamas ja sehr zersplittert ist. Es gibt einen politischen Zweig der Hamas in Katar, es gibt einen im Libanon. Es gibt einen in der Westbank, im Westjordanland, und dann natürlich den militärischen Zweig im Gazastreifen. Und die müssen sich jetzt erstmal alle einigen auf eine Person. Sinwar war unumstritten. Dass das auch der nächste Kandidat ist, das steht nicht fest.
Dann erstmal vielen Dank. Soweit die Hintergrundinformation live von Julio Segador aus dem AD-Studio in Tel Aviv. Wie bedeutsam der Tod von Yahya Sinwar ist, konnte ich auch mit Kerstin Müller besprechen. Die Grünen-Politikerin war früher eine der führenden Außenpolitikerinnen ihrer Partei, hat lange das Israel-Büro der Heinrich-Böll-Stiftung geleitet. Heute ist der israelisch-palästinensische Konflikt bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ihr Fachgebiet. Netanyahu sprach vom Anfang vom Ende des Krieges. Rückt denn damit das Kriegsende wirklich näher?
Es könnte auf jeden Fall ein Wendepunkt im Krieg und in der Auseinandersetzung werden. In jenem Fall sollte man dieses Momentum nutzen, sprich Katar, Ägypten, aber auch die USA, die ja hier bisher als Vermittler agiert haben, die sollten nun alles versuchen, um die Hamas und Israel wieder zu Verhandlungen zu bringen. Es sei denn, die Hamas ergibt sich, die Hamas-Kämpfer, nach diesem schweren Schlag. Aber das sehe ich im Moment nicht. Es ist eine große Chance, jetzt zu einem Waffenstillstand zu kommen und dann aus diesem Waffenstillstand und einem Geiseldeal heraus Schritt für Schritt dann in politische Verhandlungen möglicherweise auch zu kommen.
Ja, lassen Sie uns mal auf die einzelnen Akteure bzw. auch die einzelnen Interessen mal gucken. Sinwars Ende ist das Ende des Krieges. Das liest man zum Beispiel auch auf Schildern der Menschen, die für die Freilassung der Geiseln immer noch demonstrieren, in Tel Aviv zum Beispiel. Wie wird sich denn der innenpolitische Druck auf die Regierung jetzt entwickeln? Was denken Sie?
Also ich glaube, und ich muss sagen, ich hoffe auch, dass der Druck groß sein wird. Denn klar ist, bisher war für die Netanyahu-Regierung ein Geiseldeal keine Priorität. Das war ganz offensichtlich, die Priorität war und ist der militärische Kampf, die Zerstörung der Hamas, aber dann eben auch im Norden fortgesetzt der Kampf gegen die Hisbollah und den Iran. Insofern könnte es schwierig werden, diese Netanyahu-Regierung sozusagen aus dem Kampfmodus in den Verhandlungsmodus zu bringen. Und da wird der Druck der eigenen Bevölkerung sehr wichtig sein. Das Missing Family Forum hat schon ganz klar eine Aufforderung gemacht. Es wird mit Sicherheit auch Demonstrationen geben. Eine Mutter eines Geiselopfers hat gesagt, nun hast du Netanyahu ja das Symbol für den Sieg. Jetzt brauchen wir einen Geiseldeal. 101 Geiseln, eine sehr lange Zeit, jetzt über Monate schon in Haft. Also unter diesen extremen Bedingungen in Gaza. Es ist ja auch die größte Frage, wie viele überhaupt noch leben. Und das wissen natürlich die Angehörigen auch. Und deshalb denke ich, wird der Druck doch jetzt auch aus dem Inneren Israel sehr stark sein, hier sich für einen Geiseldeal bereit zu machen und bereit zu erklären.
Die USA sprechen von der Chance auf einen Tag danach, die Hamas führungslos, geschwächt in ihrer Macht, in ihrer Organisation. Ist denn Israel auf genau dieses Machtvakuum im Gazastreifen überhaupt vorbereitet? Also jetzt bräuchte man ja auch einen Plan, wie es weitergehen kann, da auch für die Menschen.
Ja, das ist ein großes Problem, denn in der Tat hat die Netanyahu-Regierung zwar die Kriege geplant, aber nicht das Szenario für danach. Und das ist ja natürlich auch umstritten. Es gibt, das muss man offen sagen, natürlich Kräfte in seiner Regierung, auch in der Gesellschaft, die eine Wiederbesiedlung und Wiederbesetzung von Gaza wollen. Möglicherweise ist das auch der Grund für die Militäraktion gerade im Norden. Manche wollen dort einen starken Sicherheitsstreifen machen. Es gibt aber viele, die dennoch an der politischen Perspektive arbeiten, auf der internationalen europäischen Ebene, aber auch vor Ort. Denn es ist klar, es darf kein Machtvakuum entstehen. Es muss um diesen Geiseldeal gehen und dann Schritt für Schritt um eine politische Perspektive. Und die wird nicht nur Gaza isoliert betrachten können. Es ist klar, zum Beispiel die arabischen Nachbarstaaten werden eine große Rolle spielen, müssen eine große Rolle spielen. Die werden nur an Bord sein, wenn es tatsächlich um eine Zwei-Staaten-Lösung oder eine Art von Zwei-Staaten-Lösung geben wird und das auch wieder auf den Tisch kommt. So, das heißt, diese politischen Fragen sind eng mit einem Ende des Krieges eben auch verknüpft. Es gibt die Pläne dafür. Es gibt, glaube ich, auch eine große Bereitschaft der arabischen Nachbarn. Die haben das ganz klar gesagt. Saudi-Arabien hat auch gesagt, wir bieten weiterhin die Normalisierung der Beziehung zu Israel an. Aber wir möchten, dass das eben mal abgeräumt wird, dass es eine politische Perspektive für Israel, friedliche politische Perspektive für Israel und die Palästinenser gibt. Das heißt, man hat hier nicht nur Gaza sozusagen auf dem Tisch, wieder auf Aufbau, Sicherheitsgarantien, sondern es geht um eine große Lösung. Es geht wirklich um eine Befriedung des israelisch-palästinensischen Konfliktes, der Schritt für Schritt aus einem solchen Geiseldeal entstehen muss.
Sagt Kerstin Müller, ehemalige Außenpolitikerin bei den Grünen. Heute arbeitet sie für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik mit dem Spezialgebiet Nahe Osten. Der Tod des Hamas-Führers Sinwar, eins unserer Themen heute Abend. Diese Woche blitzte ein Basta-Kanzler durch. Olaf Scholz besuchte am Dienstag die SPD-Fraktion im Bundestag und da zeichnete sich Widerstand gegen das sogenannte Sicherheitspaket ab. Scholz, so wurde berichtet, verlangte von seiner Fraktion eine klare Mehrheit bei dieser Abstimmung, die für heute angesetzt war. Sonst müsste er von seinen Möglichkeiten Gebrauch machen. Das interpretierten viele als eine Drohung mit der Vertrauensfrage. Deswegen wurde heute mit Spannung auch auf das Abstimmungsverhalten der SPD-Abgeordneten geguckt. Kleiner Spoiler, an dem sollte das Paket nicht scheitern. Im Bundesrat kamen dann die Probleme. Das Paket scheiterte in Teilen am Votum der Länder. Ein Überblick zum Sicherheitspaket, der Debatte heute jetzt von Dietrich Karl-Meurer.
Nach der Messerattacke von Solingen hatte die Bundesregierung rasche Maßnahmen versprochen. Knapp zwei Monate später wurde das umstrittene sogenannte Sicherheitspaket im Bundestag auch beschlossen, mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP. Es sollte aber auch im Bundesrat bestätigt werden. Am frühen Nachmittag bat Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig die Ländervertreter um ihr Handzeichen und verkündete dann:
Das ist eine Minderheit. Damit hat der Bundesrat dem Gesetz nicht zugestimmt.
Die Länderkammer ließ die nicht zustimmungspflichtigen Teile des Sicherheitspakets passieren. Strengere Regeln im Asyl-, Aufenthalts- sowie im Waffenrecht. Doch das Gesetz, das den Sicherheitsbehörden mehr Rechte im Kampf gegen Terror geben sollte, fand keine Mehrheit. Es hätte zum Beispiel den Abgleich von Gesichtern und Stimmen im Internet ermöglicht. Den unionsgeführten Ländern gingen die Maßnahmen aber nicht weit genug. Sie stimmten dagegen. Bayerns Vertreter Florian Herrmann kritisierte in der vorangegangenen Debatte etwa zu hohe Hürden.
Wir brauchen aber für die Sicherheitsbehörden weitreichende Befugnisse, damit eben nicht nur Terrorakte wie in Mannheim und Solingen verhindert werden, sondern allen Kriminellen das Leben in diesem Land so schwer wie möglich gemacht wird.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser bezeichnete nach der Abstimmung im Bundesrat das Verhalten der Unionsländer als völlig unverständlich und verantwortungslos. Noch am Morgen hatte die SPD-Politikerin im Bundestag für das Paket geworben. Es sei die richtige Antwort auf die sich verschärfende Sicherheitslage.
Wir handeln mit innenpolitischem Sachverstand, Vernunft und, liebe CDU, vielleicht hören Sie zu, mit der Präzisierung und Einhaltung rechtsstaatlicher Regelungen, die hinterher vor Gericht auch halten.
Zu den beschlossenen Maßnahmen gehören Verschärfungen im Asylrecht. So sollen Asylbewerber, die nach der Dublin-Regelung in einen anderen europäischen Staat überstellt werden können, künftig keine Sozialleistungen mehr bekommen. Auch im Waffenrecht wird verschärft, vor allem mit Blick auf Messer bei Volksfesten. Faeser, am Rednerpult sitzend, sprach von innenpolitischem Sachverstand und Vernunft.
Wir stärken die innere Sicherheit unseres Landes angesichts der aktuellen Bedrohung. Wir schielen dabei nicht auf billigen Beifall. Denn für Radau und Bauchgefühl ist die Lage viel zu ernst, meine Damen und Herren.
Die Vorlage der Bundesregierung hatte auch in den Fraktionen der Koalition zu Diskussionen geführt, worauf das Gesetz überarbeitet wurde. Verwässert finden Union und AfD. Die CSU-Innenpolitikerin Andrea Lindholz kritisierte:
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, Sie haben das ohnehin zu klein geratene Sicherheitspaket Ihrer eigenen Regierung zu einem Mini-Päckchen zusammengeschrumpft, und das wird dem Thema innere Sicherheit nicht gerecht.
Während der eine Teil des sogenannten Sicherheitspakets nun beschlossen ist, ist der Teil zur Terrorismusbekämpfung vorerst gescheitert. Doch es gibt noch eine Chance. Bundestag und Bundesregierung könnten den Vermittlungsausschuss einschalten.
Also das Sicherheitspaket im Bundestag verabschiedet, im Bundesrat ausgebremst. Das kommentiert jetzt Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
NDR Info. Die Meinung.
Das Sicherheitspaket ist die Antwort der Bundesregierung auf den islamistisch motivierten Anschlag in Solingen. Und es ist das Versprechen, die innere Sicherheit zu stärken. Nur da beginnt das Problem, denn das Paket erfüllt dieses Versprechen kaum. Furchtbare Anschläge wie in Solingen und Mannheim hätte auch das neue Gesetz kaum verhindert. Dass jetzt unter anderem das Waffenrecht erneut verschärft wird, wird keinen Attentäter abhalten. Im besten Fall wird er in einer Polizeikontrolle, und davon soll es künftig deutlich mehr geben, zufällig entdeckt. Nur der Preis ist hoch, denn um Waffenverbotszonen auch durchzusetzen, soll und darf die Polizei künftig an vielen Orten auch anlasslos Kontrollen durchführen, Bürgerinnen und Bürger durchsuchen. Das ist keine Kleinigkeit. Und denken Sie mal darüber nach, wen solche Kontrollen wahrscheinlich vor allem treffen werden. Stichwort: keine Sozialleistungen mehr für Flüchtlinge, die in einem anderen europäischen Staat ihr Asylverfahren durchlaufen müssten. Was das mit dem Kampf gegen Islamismus zu tun hat, warum das eine Reaktion auf Solingen sein soll, bleibt fraglich. Hier besteht die berechtigte Sorge: Menschen, die keine Hilfe mehr erhalten, werden trotzdem nicht freiwillig ausreisen. Vielmehr droht Obdachlosigkeit und Armut. Auch für die innere Sicherheit wäre das ein Problem. Die Bundesregierung hat sich nicht nur bei dieser Regelung treiben lassen. Von einer vermeintlich öffentlichen Stimmung, die mehr Härte gegen Asylbewerber fordert, von der Sorge um das starke Abschneiden der AfD und auch von CDU und CSU, die die Regierung mit immer neuen Forderungen unter Druck setzen. Dass CDU und CSU jetzt aber ausgerechnet auch noch einen Teil des Sicherheitspakets im Bundesrat gestoppt haben, der zwar mit Einschränkungen, aber eben doch viele neue Befugnisse für die Sicherheitsbehörden vorsah, das ist nicht zu erklären. Es ist aber ein passender Schlusspunkt für ein chaotisches Gesetzgebungsverfahren, das zu viele Fragen offen lässt.
Das Sicherheitspaket im Bundestag verabschiedet, im Bundesrat ausgebremst. Dazu war das die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Philipp Eckstein. Und damit kommen wir hier zum Abschluss unserer Themen des Tages noch nach Norddeutschland. An der Ostküste von Rügen sind 26 tote Kegelrobben gefunden worden. Das konnten Sie bereits gestern ja bei uns hören, aber wir fassen heute nochmal nach, denn 26, das ist eine ungewöhnlich hohe Zahl toter Tiere, die in den letzten Wochen da verendet sind. Jetzt versuchen Experten herauszufinden, woran genau die Kegelrobben gestorben sind. Aus Schwerin, Wolfram Dietrich.
Drei der Tiere hat das Deutsche Meeresmuseum in Stralsund bislang obduziert und von weiteren 7 Proben genommen. 3 Tiere hatten Wasser in der Lunge, eine Robbe hatte auch äußere Verletzungen, sagte die Kuratorin des Museums für Meeressäugetiere Judith Denkinger dem NDR. Diese Tiere seien vermutlich ertrunken.
Das kann eigentlich nur dann passieren, wenn die Tiere nicht auftauchen können, wenn die am Auftauchen verhindert werden. Dazu muss es irgendwie natürliche oder unnatürliche Barrieren geben. Die haben mit Sicherheit auch gekämpft. Also bei einer Robbe haben wir auch Abschürfungen gefunden, haben auch Einblutungen am Kopf gefunden. Die hat sicher versucht, sich gewaltsam irgendwo zu befreien.
Bei den anderen Robben gab es noch keine sichtbaren Anzeichen für die mögliche Todesursache. Es sind aber ja auch noch nicht alle toten Tiere untersucht. Laut Falco Bindernagel vom Biosphärenreservat Südostrügen wurden allein am Strand zwischen den Orten Lobbe und Tiso 20 der toten Tiere gefunden.
Die Tiere waren eigentlich ein Zufallsfund gewesen. Es ging um die Aufnahme und Besichtigung der Reusen, die hier vor Ort standen. Und dabei hat ein Tauchroboter außerhalb der Reuse tote Tiere festgestellt.
Und das gäbe es so nicht wirklich oft.
Das sind Stückzahlen, die wir sonst im Laufe eines Jahres haben.
Die Experten am Meeresmuseum und am Landesamt für Fischerei in Rostock untersuchen derweil weiter. Bis weitere Ergebnisse vorliegen, kann es vermutlich noch rund 6 Wochen dauern. Auf jeden Fall hat das Museum wegen der Vielzahl der toten Kegelrobben Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Die Wasserschutzpolizei ermittelt wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.
Und das waren die Themen des Tages. Heute mit dem Besuch von Joe Biden in Berlin. Der Frage auch, wie es im Nahen Osten jetzt weitergehen kann, nachdem ein weiterer Hamas-Führer getötet wurde. Und der intensiven Debatte um das Sicherheitspaket der Bundesregierung. Diese ganze Folge, der ganze Überblick, den hören Sie auch in der ARD-Audiothek oder live immer um 5:15 hier bei uns.